Wir kommen zum Thema unser Herr Jesus, sein Gebetsleben. Das ist bei uns das Arabisch 3, also drittens. Erstens waren einleitende Worte oder allgemeines, zweitens waren Beter im Alten Testament, drittens unser Herr Jesus. Sein ganzer Dienst von Anfang am Jordan, als er sich taufen ließ, bis zur Kreuzigung hin, war von Gebet begleitet. Lukas 3, Vers 21, bei der Taufe betete er. Lukas 3, Vers 21. Und hat dann begonnen mit 40 Tage Fasten. Fasten heißt aber auch beten, wie wir schon gelernt haben. Lukas 4, Vers 1 folgende. Als Zwölfjähriger, noch schon vorher, wenn wir ihn vorher sehen, als Zwölfjähriger ist er gerne in der Gegenwart Gottes im Tempel. Er bleibt im Haus seines Vaters. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, im Hause des Vaters? Ich möchte gerne zuerst, als erstes, einige Stellen im Johannesevangelium mit uns betrachten. Jesus Christus ist der vollkommene Mensch. Johannes 5, Vers 19. Und als vollkommener Mensch hat er uns vorgelebt, wie Menschsein funktioniert, wie es gelebt, wie es gedacht ist. Es gibt Verse im Neuen Testament, wo wir manchmal nicht genau wissen, bezieht er sich hier auf seine Gottheit oder auf seine Menschheit. Aber, und dazu gehört auch Johannes 5. Aber ich merke, dass hier sehr stark der Mensch, Jesus, im Zentrum steht. Als Mensch war er hundertprozentig Mensch. Er war nebenbei auch hundertprozentig Gott, aber er hat seine göttlichen Eigenschaften und den Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften weitgehend darauf verzichtet. Als vollkommener Mensch sagt er in Johannes 5, Vers 19 und 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er den Vater tun sieht. Denn was immer der tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Hier ist ein vollkommener Mensch in so vollkommener Abhängigkeit, dass er nichts von sich selbst tut. Das ist hundertprozentige Abhängigkeit. Nur, was er den Vater tun sieht. Das tut er. Wie macht er das? Wie sieht er den Vater etwas tun? Er ist in Verbindung mit ihm. Er ist stets mit ihm verbunden. Und dann sieht er, der Vater tut dies oder der Vater möchte das jetzt getan haben und er tut es. Diese Dinge, die der Vater tut, tut der Sohn. Das Tun des Sohnes, die Werke des Sohnes sind die Werke des Vaters. Wenn man den Sohn betrachtet hat, dann hat man gesehen die Werke des Vaters. Wenn man die Liebe, wenn man die Gesichtszüge des Sohnes betrachtet hat, hat man die Liebe des Vaters gesehen. Die Sanftmut des Vaters, die Geduld des Vaters. Aber alles als ein vollkommener Mensch. Er war nicht einfach ein Halbgott oder ein Supermann. Sondern das Wesen des Vaters spiegelte sich in einem Menschen wider. Und dieser Mensch war vollkommen mit Gott verbunden und abhängig von Gott. Das sagt er. Er kann nichts tun von sich selber. Übrigens, der Herr Jesus hat das auch gesagt zu den Jüngern. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr Frucht bringen wollt für das Reich Gottes, dann müsst ihr so leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dann müsst ihr in völliger Abhängigkeit leben wie ich. Vom Vater. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 5, Vers 30. geht gleich weiter hier, wie vorher. Er sagt hier noch einmal, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Er könnte schon, aber dann wäre das gegen Gottes Willen, dann wäre das Sünde, dann wäre das Unfruchtbarkeit und so weiter. Aber er kann nichts von sich selbst tun. Er ist ein völlig abhängiger Mensch und genau das lebt er vor. So wie ich höre, richte ich oder urteile ich. Und mein Gericht, mein Urteil ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich schickte. Hier spricht ein Mensch, der den Willen des Vaters tut, ein Menschensohn, ein Sohn und ein Gottessohn. Er ist der Sohn Gottes, er kam auf diese Erde, er wurde Sohn Gottes genannt, und er tut den Willen des Vaters. Hier spricht nicht ein Gott von sich. Wenn er als Gott von sich sprechen würde, sagt er, ich tue, was mir passt. Und niemand kann mir was vorschreiben, was ich tue, denn ich bin Gott. Gott wird von niemandem beherrscht. Ich bin absolut Gott. Das ist er natürlich. Aber auf das hat er hier verzichtet. Er hat verzichtet auf den vollständigen Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften und seiner göttlichen Hoheit, Majestät. Er hat das alles, er entleerte sich selbst. Aber als Menschensohn hier auf Erden, als vollkommener Mensch, richtet er sich völlig nach Gott aus, und deshalb ist sein Urteil ein richtiges Urteil, ein gerechtes Urteil, weil es ist nämlich genau das Urteil des Vaters. Er hat kein anderes Urteil als der Vater. Ich suche nicht meinen Willen. Er hat keinen anderen Willen. Also er tut keinen anderen Willen, so muss ich sagen. Er tut nicht den eigenen Willen. Er tut den Willen des Vaters, der mich sandte. Und interessant ist, wir lesen im Johannesbrief, oder auch im Johannesevangelium, lesen wir, dass die Gläubigen auch den Willen des Vaters tun sollten, oder? Im ersten Johannesbrief heißt, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja.
Er sagte, dass ich wirke und der Vater liegt auf, und dann klagen sie ihn ja an, dass er sich Gott gleich macht.
Ja. Hier, ich habe vorher gesagt, es gibt Stellen, da weiß man nicht ganz genau, wie viel ist es, wo spricht jetzt seine Gottheit an und wo spricht seine Menschheit an. Aber er spricht hier als vollkommener, trotzdem als Sohn. Als Sohn, das heißt als abhängig vom Vater, und er spricht vom Vater, Sohn und Vater. Und sie sagen ihm, dass er sich selbst Gott gleich nennt, weil er Gott seinen eigenen Vater nennt. Also wenn jemand Gott seinen Vater nennt und sich selbst Gottes Sohn nennt, dann ist er nach den Augen der Juden, dann macht er sich Gott gleich. Und seine Gottheit, er ist ja Gott, muss ich sagen. Er ist ja Gott. Er ist ja niemand anderer als Gott. Aber dennoch handelt er nicht selbstständig von Gott. Also wenn dieser Gott, diese Person, der ist Gott, wenn dieser Gott auf die Erde kommt als Mensch, dann macht er sich freiwillig untertan und tut nur das, was der Vater will. Er liebt den Vater. Der Vater zeigt ihm, was er tut, und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Das sind alle Taten, die Gott durch ihn getan hat. Vers 21, denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebend, welche er will. Auch sogar in der Erweckung anderer, das ist natürlich etwas Göttliches, oder? Das kann ein Mensch nicht von sich aus. Aber selbst da handelt er als Sohn, Selbst da handelt er in der Abhängigkeit. Es sind hier nicht zwei Wesen, die unabhängig voneinander handeln. Der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Recht dem Sohn gegeben. Er hat es ihm gegeben, das heißt, der Sohn muss es empfangen. Wenn der Sohn etwas bekommt, eine Vollmacht bekommt, dann tut er so. Damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Also er bekommt Ehre, es wird ihm Ehre gegeben. Als Gott hat er sowieso alle Ehre. Als Sohn wird ihm Ehre gegeben. Als Gott richtet er sowieso jeden. Als Sohn wird ihm das Gericht gegeben, in seine Hand gegeben. Also er bekommt es, das ist auch später nochmal, Vers 27. Gott, der Vater, gab ihm Vollmacht, Gericht auszuüben. Warum? Weil er Gott ist? Nein, weil er Mensch ist. Steht da. Vers 27. Er gab ihm Vollmacht, auch Gericht auszuüben, weil er der Sohn des Menschen ist. Weil er Mensch ist, bekommt er von Gott die Vollmacht, Gericht auszuüben. Als Gott brauchte er nicht von jemandem eine Vollmacht bekommen, Gericht auszuüben. Als Gott hatte die Vollmacht sowieso, Gericht auszuüben. Aber als Mensch bekommt er sie von dem Vater. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem, der zwar als Wesen Gott ist, aber er hat jetzt verzichtet auf dieses göttliche Wesen oder auf den Gebrauch der Eigenschaften, vollständigen Gebrauch der Eigenschaften des göttlichen Wesens. Er agiert wie ein Mensch, der absolut abhängig ist. Natürlich, in einigen Punkten können wir ihm nicht nachahmen. Das ist klar. Wir sind ja nicht Gott im Wesen und wir bekommen auch nicht die Vollmacht, Gericht auszuüben und so weiter. Natürlich nicht. Aber es geht uns ja jetzt um die Beziehung zu Gott. Und seine Beziehung auf Erden zu Gott war eine völlig abhängige. Das heißt, er kann nichts von sich selbst tun. Er ist ja doch Mensch, Menschensohn, und er kann nichts von sich selbst tun. So spricht nicht ein Gott, so spricht ein Mensch. Ich kann nichts von mir selber tun. Aber ein vollkommener Mensch. Klar will er ihnen zeigen, dass er Gott ist. Keine Frage. Natürlich. Ja, ich gebe ich zu. Er will ihnen zeigen, dass er Gott ist. Und er ist absolut Gott, wie Gott auch Gott ist. Aber dennoch spricht er, dass der Vater dem Sohn etwas gibt, eine Vollmacht. Das tut nicht ein Gott zu einem anderen Gott. Gott gibt nicht Gott die Vollmacht. Dann wäre der eine Gott nicht Gott, der die Vollmacht nicht hätte. Dann wären es zwei Götter, und einer hat die Vollmacht, einer hat die Vollmacht nicht. Und jetzt gibt der eine Gott dem anderen Gott die Vollmacht.
Ja, sie nehmen ja ihn wahr als Menschensohn. Und deswegen muss er ihnen sagen, dass er in dieser Position bevollmächtigt ist, auch von Gott.
Ja, natürlich. Richtig. Als Mensch. Genau. Weil er der Menschensohn ist, und jetzt wird, und dieser Mensch wird eines Tages die Menschen richten. Dieser Mensch, Jesus Christus, steht da mit der Vollmacht von Gott ausgerüstet, um jeden Menschen zu richten. Und natürlich wird hier klar in dem Text, wer Jesus Christus eigentlich ist. Keine Frage. Auch die Sündlosigkeit zeigt, dass Sündlosigkeit ist ja etwas Göttliches eigentlich an sich. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Adam wurde sündlos geschaffen, aber seit Adam sind wir Menschen mit einem Hang zur Sünde geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, wir sind geboren, mit einem Hang zur Sünde geboren. Und wir haben eine Tendenz in uns zu sündigen, Jesus Christus nicht. Das ist was Göttliches, dass er nicht die Tendenz hat zu sündigen. Seit dem Sündenfall. Das zeigt etwas von seiner Göttlichkeit, dass er eben nicht in der gleichen Linie steht wie Adam. Nämlich, dass die Sünde seit Adam wohnt die Sünde im Fleisch des Menschen. Aber in Jesus Christus, in seinem Fleisch, wohnte nicht Sünde. Das zeigt sein Wesen, sein vollkommenes Wesen. Aber das heißt dennoch nicht, dass er nicht vollkommen Mensch ist. Er ist nur vollkommen Mensch. Und als vollkommener Mensch lebt er vollkommen in Abhängigkeit. Und wenn wir jetzt Christen werden, sollen wir ihn in diesem Punkt nachfolgen, dass wir in vollkommener Abhängigkeit leben. Es geht mir um diesen Punkt. Ich sage, es gibt Stellen im Johannesevangelium, da ist es schwierig für uns. Ja, was wird hier mehr betont, die Gottheit oder die Menschheit? Johannes 5 ist ein Beispiel davon. Aber dennoch wird betont, dass er ein abhängiges Wesen ist. Und das ist was Mensch. Das betrifft sein Menschsein, nicht sein Gottsein. Als Gott ist er nicht ein abhängiges Wesen. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Nur so viel. Also, jetzt schauen wir uns noch weitere die Stellen an. Also in Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst aus tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich schickte. Völlige Abhängigkeit, was den Willen betrifft. Johannes 6, Vers 37. Da haben wir eine Aussage, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und den, der zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaustun. Alles, was mir der Vater gibt. Hier ist ein Mensch auf Erden. Der Vater gibt ihm etwas. Wieso gibt ihm der Vater? Der Vater gibt, der Vater will ja, dass alles, was Gott tut, will ja erbeten sein. Bitte mich und ich werde dir geben. Psalm 2, Vers 8, oder? Bitte mich und ich werde dir die Völker geben zum Erbteil. Bitte mich, ich gebe dir. Der Sohn, der Menschensohn bittet, Gott gibt ihm. Und Menschen kommen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das heißt, dem geht voraus, dass Jesus gebeten hat. Es ist nicht einfach so determiniert, wie das oft im deterministischen, kalvinistischen Sinn aufgefasst wird. Die sind einfach vorherbestimmt, die gibt der Vater. Nein. Bitte mich, ich gebe dir. Hier zeigt er, dass er alles, was er bekommt, alle seine Anhänger, die er bekommt, die holt er sich nicht selber. Die sind eine Gabe Gottes an ihn. Das haben sie ihm ja vorgeworfen, oder? Sie haben gesagt, ja du hast ja deine Jünger um dich scharen und so weiter und da gibst du dich als einen Besonderen aus. Er sagt, nein, das gibt mir der Vater. Andere Stelle, Kapitel, ja, Vers 38, geht gleich weiter. Weil, also denn, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaustun. Wer zu mir kommt, der bleibt. Ich schaue dazu, dass er bleibt. Ich werde ihn auf keinen Fall hinaustun, weil ich aus dem Himmel niedergekommen bin, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich schickte. Und was ist der Wille dessen, der mich schickte? Vers 39. Das aber ist der Wille des Vaters, der mich schickte, dass ich nichts verderben lasse von dem, was er mir gegeben hat, sondern es zur Auferstehung bringe am letzten Tag. Ich bin wie ein Laufbursche. Übrigens, hier steht schickte, nicht sandte. Es gibt zwei Wörter, senden und schicken. Hier steht schickte. Das klingt ungewohnt in unseren Ohren, ich weiß. Aber er nennt sich hier als Laufburschen. Den schickt man wohin? Als Knecht. Ich bin aus dem Himmel niedergekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich schickte. Ich bin nur sein Knecht, sein Laufbursche. Und seinen Willen tue ich. Was ist der Wille dessen, der mich schickte, dass ich nichts verderben lasse? Ich bringe dir ans Ziel. Das ist der Wille dessen, der mich schickte, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tage. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Hier spricht einer, der abhängig ist vom Vater. Der Vater gibt den Menschen. Er fühlt sich wie ein Laufbursche, der geschickt ist. Und der Vater gibt ihn. Kapitel 6, Vers 57. So wie der lebende Vater mich sandte, hier haben wir das andere Wort, so wie der lebende Vater mich sandte, wie einen Botschafter, wie ein Konsul, Vertreter Gottes, und ich des Vaters wegen lebe, so auch der, der mich isst, auch derjenige wird leben um meinetwillen. Der lebende Vater hat ihn gesandt und er lebt des Vaters wegen. Was heißt das? Hier spricht ein Mensch, der lebt des Vaters wegen. Wie heißt das in Schlachter oder in Elberfelder? Das kann auch schon. um des Vaters willen. Das ist das im Sinne das Gleiche. Um des Vaters willen, des Vaters wegen lebe ich. Wenn ich heute Morgen ein Frühstücksbrot gegessen habe, kann ich sagen, ich lebe um des Brotes willen, oder das Brot hat keinen Willen, aber ich sage, ich lebe des Brotes wegen. Ja? Das heißt, wegen dieses Brotes habe ich jetzt Energie in mir. Wir sprechen von Lebensmitteln. Das sind die Mittel, durch die wir leben. Wir essen und trinken als Lebensmittel, damit wir leben können. Und er sagt, mein Lebensmittel ist der Vater. Ich lebe des Vaters wegen, und der mich isst, Thema ist Essen. Der mich isst, der wird leben um meinetwillen, oder meinetwegen. Das heißt, das Lebensmittel, der mich als Lebensmittel aufnimmt, der lebt. Ich bin die Nahrung in diesem Menschen, der mich als Lebensmittel, als Brot aufnimmt, als Brot des Lebens, als Speise. Der Zusammenhang ist ja Essen. Der Herr Jesus hat 5000 gespeist und sie kamen zu ihm und sagen, gib uns immer diese Speise, das ist wunderbar, so einen König brauchen wir. Und er sagt, ihr kümmert euch um irdische Speise. Ich rede aber von einer ganz anderen Speise. Ich rede von einem Lebensmittel, das euch ewiges Leben bringt. Und wenn ihr dieses Lebensmittel esst, dann werdet ihr leben in Ewigkeit. Und er sagt, das bin ich. Ich bin dieses Lebensmittel. Ihr müsst mich essen. Dann habt ihr Leben und in Ewigkeit. So wie ich den Vater gegessen habe, unter Anführungszeichen. Ich lebe des Vaters wegen. So auch der mich isst, der wird leben meinetwegen. Ich bin das Lebensmittel. Und so wie für mich der Vater das Lebensmittel ist. Hier ist ein vollkommener Mensch. Gott ist sein Lebensmittel. Jesus Christus steht hier auf der Erde und er sagt, ich lebe durch Gott, Gott ist dem Vater, er ist mein Lebensmittel. Jetzt können Sie sich vorstellen, was für eine schöne Beziehung hat Jesus Christus zum Vater. Dass er sagt, Vater, mein ganzes Leben bist nur du. Ich lebe von dir, wie wenn ich dich essen würde und trinken würde. Hier spricht der vollkommene Mensch, Jesus Christus. Kapitel 7, Vers 6. Seine Brüder sagen zu ihm, er soll raufgehen, er soll sich der Welt offenbaren, das ist eine wunderbare Gelegenheit, Laubhüttenfest in Jerusalem, alle Welt geht dorthin. Vers 6, darauf sagt Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Zeit vorhanden. In Kapitel 2 hat er gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als die Maria sagt, er soll was tun. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Hier sagt er, meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das ist sinngemäß dasselbe. Auch in Vers 8. Meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Ich gehe noch nicht hinauf, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Das heißt, er lebt so, dass er auf einen Wink des Vaters wartet. Er lebt so abhängig, wenn der Vater nicht handelt, dann handelt der Sohn nicht, Jesus Christus nicht, der Mensch. So abhängig, so vollkommen in seiner Geduld, in seinem Warten auf Gottes Weisung. Wie hat er das gemacht? Durch den Geist. Der Geist Christi hat ihm das, sein Geist, sein eigener Geist, hat ihm mit diesem Geist hat er verkehrt mit Gott. Er hat gebetet, im Geist, natürlich mit seinem Geist. Und Gott hat ihm Weisungen gegeben. Er lebt hier ein vollkommenes Leben eines Menschen, der den Geist Gottes hat. Der Geist Christi ist nämlich auch der Geist Gottes. Hier nur ein Geist. Ja, das ist für uns schwer zu fassen. Wie geht das? Zwei Personen und nur ein Geist. Aber es ist dennoch so. Er hat es durch den Geist, konnte er so leben und konnte er so eine direkte Beziehung mit Gott haben. Und wie ist es bei uns? Wessen Geist haben wir? Wir haben einen eigenen Geist. Jeder hat einen Geist. Einen eigenen Geist. Oder man kann auch sagen, jeder ist ein Geist. Unsere Persönlichkeit ist ein Geist. Hier sitzen lauter Geister und kleidet mit einem Körper. Aber der Heilige Geist ist jetzt in unseren Geist gekommen und jetzt ist der Heilige Geist da, der uns Leben vermittelt und der unseren Geist, der in uns einfach wirkt. Und wir lernen zu denken wie der Geist Gottes und wir lernen uns leiten zu lassen vom Geist Gottes und wir lernen uns regieren zu lassen vom Geist Gottes, sodass unser Geist oder unsere Persönlichkeit vom Geist Gottes regiert wird, unser Denken vom Geist Gottes regiert wird. Und da sind wir dran zu lernen. Da sind wir nicht vollkommen, da haben wir noch viel zu lernen, aber wir sind dabei. Aber das heißt, dass die Möglichkeit da ist, mit Gott in so einer Abhängigkeit zu leben. Wir haben das Wort Gottes noch zusätzlich. Wir haben den Geist Gottes, wir haben das Wort Gottes. Da können wir sehr viel lernen über das Wesen, wie Gott führt. Und wir beten, wir haben das Wort Gottes, wir haben den Geist Gottes, wir beten, wir haben andere Christen, die das vorgelebt haben und vorleben und mit denen wir sprechen, die auch den Geist Gottes haben. Wir haben sehr viel, was uns fördert, dass wir geistliche Menschen oder dass wir Menschen werden, die vom Geist geleitet werden, die sich nicht nach dem Fleisch leiten lassen. Aber das ist unser Kampf. Aber es ist möglich, dass der Herr Jesus Christus uns seine Last aufs Herz legt. Es ist möglich, dass der Jesus Christus uns leitet. Aber was ist der Weg? Beten. Wir kommen gleich dorthin. Johannes 14. Aber warten wir noch bis Johannes 14. Wir gehen noch ein paar Stellen durch. Johannes 7, Vers 28, 29. Über die, also hier ist die Rede von, da diskutieren sie alle über Jesus. Und Vers 28, Jesus rief also laut, als er in der Tempelstätte lehrte und sagte, ihr wisset über mich Bescheid und wisst auch, woher ich bin. Und von mir selbst aus bin ich nicht gekommen, sondern wahrhaftig ist er, der mich schickte, der über den ihr nicht Bescheid wisst. Aber ich kenne ihn wirklich, weil ich von ihm bin und er sandte mich. Hier haben wir beide Wörter, schicken und sandte. Also er kennt den Vater sehr tief, offensichtlich. Die anderen nicht. Ihr wisst nicht wirklich Bescheid über mich. Ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, woher ich bin. Ich bin nicht von mir selbst ausgekommen. Er zeigt ihnen, er ist von Gott hergekommen, aber er zeigt ihnen gleichzeitig auch, dass er abhängig ist von Gott. Er zeigt ihnen beides. Ich bin göttlicher Art, also ich bin von Gott geschickt, aber ich bin abhängig von Gott. Wahrhaftig ist er, der mich schickte, über den ihr nicht Bescheid wisst, aber ich kenne ihn wirklich. Er kennt Gott. Wie ist es möglich, dass er Gott kennt? Er als Mensch kennt er Gott. Als vollkommener Mensch kennt er Gott. Wir dürfen auch Gott kennen. 1. Korinther 2, Vers 14. Der seelische Mensch, also der natürliche Mensch, nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht auf. Denn sie sind ihm Torheit. Und er vermag sie nicht zu kennen, weil sie geistlich beurteilt werden. Aber der Geistliche beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Wer kannte je den Denksinn des Herrn? Vers 16. Wer kennt wirklich und kannte je das Denken des Herrn? Denken Gottes, den Denksinn. Wer wird ihn unterweisen? Das ist ein Zitat auch, eine Anspielung jedenfalls auf ein Zitat aus dem Alten Testament. Wir haben, und jetzt sagt er, wir aber haben den Denksinn Christi. Hier spricht er von sich und den Aposteln. Wahrscheinlich. Wir haben den Denksinn Christi, aber eigentlich ist es für jeden Christen. Denn jeder Christ hat den Denksinn Christi bekommen. Nur ist es wichtig, dass wir lernen, so zu denken, wie Christus denkt. Wir müssen uns jetzt belehren lassen. 1. Johannes 5, Vers 18. Nein, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Aber wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Also hier zeigt es sich klar, dieses Denken, diesen Denksinn, ein neues Denken, haben wir bekommen, um jetzt Gott mehr und mehr kennenzulernen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Hier betont er die Gottheit Christi. Aber was er vorher sagt, ist, dass wir dieses Denken bekommen haben, um Gott zu kennen. Als Christen dürfen wir genauso jetzt wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und das Ziel ist, dass wir auch Gott so kennen. Dass wir sagen, wir kennen ihn wirklich. Meine Schafe kennen mich und ich bin bekannt den meinen. Es ist eine Beziehung da. Eine Kennenbeziehung. Adam kannte Eva. Das ist auch eine Beziehung. Das ist nicht nur ein Wissen voneinander. Jesus sagt, aber bei Jesus und dem Vater ist es in vollkommener Weise. Gehen wir zurück zur vorherigen Stelle in Johannes 7. Ich kenne ihn. Er kennt ihn wirklich. Die Weltleute, mit denen er redet, die kennen ihn nicht. Und dann, Kapitel 8, Vers 16. Es geht immer um die Beziehung. Und ich möchte zeigen, was hat der Sohn Gottes als Mensch auf dieser Erde für Beziehung zum Vater gehabt. Kapitel 8, Vers 16. Wenn ich auch urteile, ist mein Urteil wahr, weil ich nicht alleine bin, sondern ich und der Vater, der mich schickte. Er lebt so in der Bewusstsein der Nähe, der Gegenwart des Vaters. Jede Stunde, jede Minute seines Lebens kann er sagen, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir, Gott ist mit mir. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Er lebt in diesem Bewusstsein. Ich und der Vater. Kapitel 8, Vers 26. Vieles habe ich über euch zu sagen und zu urteilen. Der jedoch, der mich schickte, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm hörte, das sage ich zur Welt. Ich rede genau das, was ich von Gott gehört habe. Er hat so eine Verbindung zu dem Vater, dass er jedes Wort, das aus seinem Mund kommt, hört er beim Vater. Und weiß, jetzt muss er das sagen. Und jetzt muss er jenes sagen, und jetzt muss er dieses sagen. Und der Herr hat uns versprochen, dass er uns auch hilft, dass wir das, was wir reden, dass das die Worte Gottes sind. Wenn jemand redet, dann rede er es als Aussprüche Gottes. Das, was er sagt, soll Gottes Wort sein. Das, was wir der Welt weitergeben, soll Gottes Wort sein. Wenn du mit einem Freund redest und sagst, du, ich sage dir jetzt was über Jesus Christus und das, was ich dir jetzt sage, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Jesus Christus. Und dann sagst du weiter, dann gibst du ihm das Wort Gottes. Er zeigt ihm was aus dem Johannes-Evangelium, zeigt ihm etwas von Christus und sagt, schau, das sage nicht ich, das sagt Jesus Christus, was ich jetzt hier sage. Ich habe vor kurzem eine Beerdigung gehalten und da habe ich den Leuten gesagt, das sage nicht ich, das sagt Jesus Christus. Ich habe ihm gesagt, es gibt Himmel und Hölle. Ich habe gesagt, es gibt eine ewige Verdammnis. Das sage aber nicht ich, das sagt Jesus Christus. Und ich sage, hier steht es. Und ich versuche also, das, was ich den Menschen sage, das sind die Worte Gottes. Und genauso, so eng war seine Beziehung zu dem Vater, dass er die Worte weitergibt, die er vom Vater hört, der ihn schickte. Kapitel 8, Vers 28. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr merken, dass ich es bin und dass ich aus mir selbst nichts tue, sondern dass so wie mein Vater mich lehrte, das rede ich. Ich rede genau das, wie mein Vater mich lehrte. Ich gebe seine Lehre weiter. Und der mich schickte, ist mit mir. Nicht nur, dass ich seine Lehre weitergebe, er ist mit mir, er ist jetzt dabei. Und der Vater hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit tue, das tue, was ihm gefällt. Er hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit tue, das, was ihm gefällt. Hier ist ein vollkommener Mensch, der tut alle Zeit das, was Gott gefällt. Das ist seine Beziehung zu Gott, die er hat. Kapitel 8, Vers 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Der sagt, was er gehört hat. Der sagt, was er gesehen hat. Er sieht das, was er zu sagen hat, und er sagt es dann weiter. Vers 40. Und nun sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich die Wahrheit zu euch geredet habe, die ich bei Gott hörte. Bei Gott habe ich sie gehört. Bei Gott habe ich sie gesehen. Bei Gott habe ich sie gehört. Kapitel 8, Vers 27. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Das gehört hier nicht her. Da geht es um das Zuhören. Dieser Vers passt hier nicht. Vers 49. Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater. Sie haben ihn sehr schwer beleidigt. Er sagt ganz ruhig, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater. So eine Beziehung hat er zu Gott. Vers 54. Wenn ich mich selbst verherrliche, ist meine Herrlichkeit nichts. Hier spricht ein Mensch, hier spricht nicht ein Gott. Gott würde das nicht sagen, oder? Wenn er als Gott spricht, dann sagt er, wenn ich mich selbst verherrliche, dann ist das nur richtig. Aber hier spricht ein Mensch. Wenn ich mich selbst verherrliche, ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht. Der, von dem ihr sagt, dass er euer Gott sei. Und ihr habt ihn nicht gekannt. Ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn wirklich. Und wenn ich sagen sollte, ich kenne ihn nicht wirklich, dann würde ich, so wie ihr, ein Lügner sein. Ich kenne euch. Ich kenne ihn jedoch wirklich und sein Wort halte ich. Hier haben wir eine absolute Beziehung zu Gott. Er lebt nur aus der Verbindung mit Gott und er tut nur, was Gott sagt. Er hält sein Wort, er kennt Gott tief und er verherrlicht Gott. Kapitel 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich werde von den Meinen gekannt, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Hier ist wieder die Betonung auf diese Kennbeziehung. Ich kenne ihn, den Vater, und der Vater kennt mich. Und genauso ist es mit meinen Schafen. Ich kenne die Meinen und die Meinen werden von mir gekannt. Es ist eine Beziehung da, so wie ich mit dem Vater, so jetzt ich die Schafe zu mir. Vers 25, die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue. Er tut Werke. Kapitel 10, Vers 25. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue. Er tut die Werke in dem Namen seines Vaters. Das heißt, im Auftrag seines Vaters. Alles, was er tut, war Auftrag vom Vater. Und das wird aber durch eine Gebetsverbindung wird das abgehandelt. Da ist eine Gebetsverbindung da. Vers 32. Viele gute Werke zeigte ich euch von meinem Vater her. Kapitel 10, 32. Viele gute Werke zeigte ich euch von meinem Vater her. Das heißt, das gute Werk, das sie gesehen haben, das kommt vom Vater her. Und das hat er ihnen vom Vater her gezeigt. Das geschieht also aus der Abhängigkeit vom Vater her. Vers 36. Dann sagt ihr von dem, den der Vater heiligte und in die Welt sandte, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr schon mir nicht glaubt. Damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Der Vater ist in Christus und Christus ist er ist im Vater. Das ist natürlich hier in besonderer Weise, in einer viel tieferen Weise, als wir es sind. Wir sind auch in Christus und Christus ist in uns, aber wir sind in einem Punkt anders. Wir sind immer noch von Christus getrennte Persönlichkeiten. Niemand kann von uns sagen, ich bin Christus. Geht nicht. Wir haben zwar den Geist Christi, der unseren Geist motiviert und leitet und beherrscht und so weiter. Wir haben den Geist Christi, aber wir können nicht sagen, wir sind Christus. Da ist natürlich hier, Jesus Christus konnte das sagen. Er konnte sagen, dass der Vater und er eins sind in jeder Hinsicht. Das ist natürlich dann die Gottheit, die hier betont wird. Weiter, Johannes 11, Vers 41, 42, da nahmen sie den Stein weg. Da geht es jetzt um Lazarus. Johannes 11, Vers 41, 42. Nahmen sie den Stein weg, wo der Verstorbene hingelegt war. Jesus hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Was denn gehört? Er hatte noch gar nicht gesprochen. Doch hat er schon wieder gesprochen. Aber es wird nicht berichtet. Innerlich hat er gebetet schon. Vater, ich danke dir, dass du mich hörtest. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst. Jedoch wegen des Volkes, das umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also er betet hier und offenbart ein bisschen von seiner Beziehung zum Vater. Er sagt, ich wusste, dass du mich allezeit hörst. Er weiß es. Er lebt mit Gott so eng. Er weiß, dass Gott alles, jede seiner Bitten hört und auf jede seiner Bitten eingeht. Aber wegen des Volkes sagt er es jetzt laut. Ich danke mir, dass du mich gehört hast. Bevor noch das Wunder geschieht, dankte ihm schon. Und dann wird Lazarus auferweckt. Johannes 12, Vers 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Deswegen jedoch bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Jesus Christus lebte so ein Leben, dass er immer das Ziel hatte, der Name Gottes soll verherrlicht werden. Geheiligt werde dein Name. Das war das Schwerste von allem, denn jetzt sollte seine Beziehung zum Vater genommen werden. Am Kreuz sollte seine Beziehung zum Vater getrennt werden, geschnitten werden. Das war für ihn was Unvorstellbares. Und er hatte Todesangst vor dieser Stunde. Aber er betet, verherrliche deinen Namen. Ich habe ihn verherrlicht durch das, was er auf der Erde schon getan hat, und er wird ihn wieder verherrlichen durch den Tod und die Auferstehung. Kapitel 12, Vers 49. Hier ist eine Zusammenfassung. Kapitel 12, Vers 49. Ich redete nicht von mir selbst aus, sondern der Vater, der mich schickte, er selbst gab mir Gebot, was ich sagen soll und was ich reden werde. Und Vers 30. Am Ende, was ich also rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Hier haben wir zweierlei, was ich rede und wie ich rede. Der Vater hat ihm gesagt, was er redet. Der Vater hat ihm auch gesagt, wie er es reden soll. So, wie der Vater mir gesagt hat. Die Art und Weise, wie es der Vater mir gesagt hat, auch die übernimmt er. Nicht nur den Inhalt, sondern auch die Art. Das ist auch für uns wichtig. Wenn wir zu anderen sprechen, nicht nur den Inhalt, sondern auch die Art soll die von Jesus Christus sein. Johannes 13, Vers 31. Als er hinausgegangen war, der Judas, als der hinausgegangen war, sagt Jesus, nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott wurde verherrlicht in ihm. Also hier ist ein Mensch und Gott wurde in diesem Menschen verherrlicht durch sein Wesen, durch sein Leben, durch das, sein Tun, was er getan hat, was er geredet hat, wie er gedacht hat, wie seine Mimik war im Gesicht, seine Handlungen, alles. Gott wurde verherrlicht in ihm. Die Krone ist natürlich sein Opfertod und seine Auferstehung. Wenn Gott in ihm verherrlicht wurde, so wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen und er wird ihn sogleich verherrlichen. Also wenn er bis jetzt verherrlicht und in dem, was er bis jetzt getan hat, verherrlicht wurde, so wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Tod und Auferstehung sind wir hier wahrscheinlich angesprochen. Kapitel 14. Kapitel 14 hilft uns jetzt ein Stück weiter. Wenn ihr mich gekannt, Vers 7. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Vers 6 und Vers 7. Der Thomas sagt, zeige uns den Vater. Und dann sagt er, wenn ihr mich gekannt hättet. Entschuldigung. Thomas sagt in Vers 5. Vers 5, wie können wir den Weg wissen? Dann sagt er, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vers 7. Wenn ihr mich gekannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater gekannt. Sie kennen sich nicht aus, oder? Und jetzt sagt er, schaut, er hat ihnen so viel vom Vater erzählt, und jetzt sagt er, ihr müsst mich anschauen. Und was haben sie vor sich gehabt? Sie haben einen vollkommenen Menschen vor sich gehabt, und jetzt sollen sie in diesem vollkommenen Menschen, sollen sie Gott sehen. In seiner Art, wie er lebt, wie er redet, wie er ist, konnte man etwas von Gott sehen. Philippus sagt, zeig uns den Vater. Und er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht gekannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Nämlich in moralischer Weise hat er ihn gesehen. Die Herrlichkeit Gottes hat er nicht gesehen, denn die Herrlichkeit war ja verhüllt im Leib Jesu Christi. Die Herrlichkeit war nicht geoffenbart. Es war eine verhüllte Verherrlichkeit. Mit inneren Augen konnte man ein Stück von der Herrlichkeit Jesu sehen. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit also eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Aber niemand hat Gott je gesehen, aber der Menschensohn hat ihn kundgetan. Durch sein Wesen hat er Gott kundgetan. Aber, lesen wir jetzt weiter. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Er sagt wieder, die Worte rede ich nicht von mir selbst. Ich handle nicht unabhängig vom Vater. Ich bin abhängig vom Vater. Hier redet ein Mensch, ein vollkommener Mensch. Der Vater, der tut die Werke. So ungehindert konnte Gott seine Werke durch ihn tun, weil er in Abhängigkeit von Gott stand. Vers 11. Glaub mir, dass ich in dem Vater bin und dass der Vater in mir ist. Glaub mir, dass da eine wesensmäßige Einheit mit Gott besteht. Wenn aber nicht, dann glaub mir wegen der Werke. Wahrlich, ich sage euch, der an mich glaubt, wird die Werke tun, die auch... der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun. Das ist jetzt interessant. Jetzt geht er ein Stück weiter. Er sagt, jetzt geht er zu den Jüngern, jetzt geht er zu ihnen. Und sagt, schaut, Gott hat durch mich die Werke getan. Ihr habt mich gesehen und wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr Gott gesehen. Gottes Charakter gesehen und so weiter. Gottes Werke. Die Werke, die ich tue, sind die Werke des Vaters. Und jetzt geht er aber weg von ihnen. Und jetzt heißt es ja, wie geht es jetzt weiter? Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, oder der an mich glaubt, der Glaubende, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun. So heißt es im Griechischen. Die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun. Das ist zeitlos. Die ich tue, die Werke, die ich tue. Nicht die Werke, die ich getan habe und jetzt habe ich fertig getan, jetzt tue ich nichts mehr, jetzt seid ihr dran. Nein, nicht so. Die Werke, er tut auch nachher noch Werke. Jesus Christus kam auf die Erde, er tut Werke, das sind die Werke des Vaters. Jesus Christus verlässt die Jünger, geht in die Herrlichkeit zum Vater. Und was macht er dort? Er liegt nicht am Liegestuhl und schaut zu, was die unten jetzt machen. Er tut weiterhin Werke. Und wenn jetzt jemand an ihn glaubt, der Glaubende, das heißt der in dieser Vertrauensbeziehung lebt, der Gläubige, der tut auch die Werke, die er tut. Der tut die Werke Jesu. Die Jünger sollten die Werke Jesu tun. Das Werk Jesu geht weiter, indem er vom Himmel aus weiterhin Werke tut und die Jünger sind mit ihm in Verbindung. Und so geschehen jetzt auf der Erde die Werke Jesu weiterhin. Heute geht Jesus zu den Menschen hinaus. Reden wir in den Worten von Paulus. Jesus kam nach Ephesus. Er kam nach Ephesus. Wie kam Jesus nach Ephesus? Er war nicht physisch dort. Aber er kam und brachte Frieden. Er kam und brachte Frieden nach Ephesus. Epheser 2. Er kam in den Booten. Bitte. Wir kommen gleich darauf. Ich komme zurück auf das. Also, in Epheser 2, er kam. Wo ist es? Vers 17. Jesus hat die Feindschaft getötet, Vers 16, durch sein Kreuz. Vers 17, da heißt es, und als er gekommen war, verkündete er die gute Botschaft. Oder nachdem er gekommen war, verkündete er die gute Botschaft. Wem denn? Die gute Botschaft bestand aus Frieden. Eigentlich, das im Griechischen heißt, er verkündete Frieden. Er brachte als gute Botschaft Frieden. So. Das Wort heißt, er evangelisierte Frieden. Das kann man nicht im Deutschen übersetzen. Er verkündete als gute Botschaft Frieden. Wen hat er Frieden verkündet? Euch, den Ephesern. Jesus kam und verkündete den Ephesern Frieden. Wie kam er? Er kam nicht physisch. Er kam in seinen Boten, in Paulus oder wie, welche Leute hier kamen, die Botschaft brachten. So kam Jesus Christus. Und so kam Jesus Christus hierher, nach Deutschland. Jesus kam nach Deutschland und verkündete Frieden. In den Boten des Evangeliums. Frieden, den Fernen und den Nahen. Das heißt, Jesus Christus handelt vom Himmel her genauso weiter. In Apostelgeschichte 1, Vers 1 lesen wir, das ist der Bericht, den ich muss das vorlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht verfasste ich über alles, Theophilus, was Jesus begann, sowohl zu tun als auch zu lehren. Jesus hat begonnen, etwas zu tun und etwas zu lehren. Und das war der erste Bericht des Lukas-Evangeliums. Ja, und jetzt? Jetzt fährt Jesus Christus fort, etwas zu tun und zu lehren. Und Apostelgeschichte heißt im Griechischen und auch im Englischen die Taten. Die Taten. Was sind das für Taten? Das sind die Taten Jesu Christi durch die Apostel oder die Taten des Heiligen Geistes oder über den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, die Taten Gottes vermittelt der Apostel. Das heißt, Jesus Christus wirkt heute weiter. Er arbeitet, er ist aktiv. Er ist am Wirken. Markus 16, Vers 19. Der Herr nun, nachdem er zu ihnen geredet hatte, wurde in den Himmel aufgenommen und er setzte sich zu Rechten Gottes. Was tut er dort? Vers 20. Jene gingen aus und verkündeten überall, während der Herr mitwirkte, mitarbeitete und das Wort festmachte durch die darauf folgenden Zeichen. Also Christus, der erhöhte Herr, arbeitet mit den Aposteln mit und wirkt durch sie auf der Erde weiterhin seine Taten. Und er sagt zu ihnen, wie das geschieht. Er sagt, auf dieser Erde habe ich Werke getan, hat er viele getan. Aber er tut weiter. Und die Werke, die er jetzt weiter tut, die die Apostel durch ihn tun, sind größere als die Werke, die er getan hat. Größere als diese. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 14. Vers 12, der an mich Glaubende, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun. Das ist das, was ich jetzt erklärt habe. Die Werke, der Gläubige tut die Werke, die Jesus tut. Was sind das für Werke? Das sind Werke von Taten vom Himmel her. Christus tut und der Gläubige, der handelt. Und dann heißt es weiteres und größere als diese, das ist die Frage, worauf sich diese bezieht, größere als diese, die sie gesehen haben. Er hat ja gerade hingewiesen, Vers 11, glaub mir wegen der Werke. Jesus hat ja auf der Erde Werke getan. Aber jetzt größere als diese wird der Gläubige tun. Warum? Weil Jesus Christus jetzt zum Vater geht und jetzt vom Vater her größere Werke tun kann als diese Werke, die er hier getan hat. Vers 11. Größere als diese. Das heißt, es waren ja nur 70 Jünger, 120 Jünger, und die hatten nicht mal, die waren nicht wiedergeboren. Jetzt kommt der Heilige Geist vom Himmel, und Jesus Christus handelt vom Himmel her, und jetzt geschieht vieles. Die Menschen werden lebendig, innerlich, das Heil wird angewandt, das er erwirkt hat, Menschen werden kommen zum Glauben. Und Tausende und Abertausende kommen zu glauben, viel, viel größere Werke als die er hier getan hat. Also der Vers 12 sagt aus, dass Jesus Christus weiterhin handelt, weiter wirkt. Und dass diese Werke, die er weiter tut, die wir durch ihn weiter tun, dass die noch größere Werke sind als diese hier. Und jetzt ist die Frage, aber wie geht das? Wie soll denn das dann jetzt praktisch aussehen? Nächster Vers. Jetzt erklärt er, wie das vor sich geht. Wie geht es? Vers 13. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, dieses werde ich tun. Es ist immer noch Jesus, der tut. Wie er gesagt hat, er tut weiterhin etwas. Er wirkt weiter. Und was tut er jetzt? Wie geht das? Ihr bittet, Und ihr werdet weiter, bittet weiter und bittet weiter. Ihr bittet und ich tue, ich handle. So funktioniert das. Ihr bittet, ich tue. Damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Es wird mein Tun sein, auch vom Himmel her. Mein Tun, Jesus Christus handelt. Und dadurch wird Gott geehrt. Durch sein Tun. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Das heißt, die Jünger haben den Herrn schon richtig verstanden. Die haben gesehen, aha, wenn der Herr jetzt geht, dann geht er eigentlich nicht wirklich. Er bleibt eigentlich. Nur ist er nicht mehr sichtbar. Und was wir vorher getan haben, wir haben gebetet zu ihm, er soll was tun, das tun wir jetzt weiterhin. Wir beten und er tut. Er tut weiterhin. Wir bitten ihn etwas und er handelt. Und der Heilige Geist ist natürlich der Helfer, der Geist der Wahrheit. Der wird, er lässt sie, den schickt er, das sagt er jetzt in den nächsten Versen. Und so werdet ihr, so wird das also weiter vor sich gehen. Aber es ist hier die ganz wichtige Lektion, die wir hier lernen, ist, so wie Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat, in absoluter Abhängigkeit, er bittet den Vater, Gott handelt, so geschieht es jetzt auf Erden. Wir beten, der Herr Jesus handelt. Wir beten zum Vater im Namen Jesu und der Herr Jesus handelt. Und der Vater wird geehrt. Sind dazu Fragen oder Gedanken? Ich meine, vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. In den nächsten Versen, Johannes 14, spricht er vom Heiligen Geist. Er sagt, er wird den Vater bitten, Vers 16, der Geist wird kommen, der andere Fürsprecher, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt. Und er wird in euch sein. Also der Geist der Wahrheit, der bleibt. Die Gläubigen kennen ihn, diesen Geist. Und über diesen Geist kennen sie natürlich auch Christus. Und es bleibt diese Kennenbeziehung, bleibt erhalten durch diesen Geist. Dann ist es auch dieser Geist, durch den sie jetzt auch weiterhin geleitet werden. Das sagt ja auch der Apostel Paulus, der Geist Christi, Römer 8, Vers 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein. Also gehört er nicht Christus. Christi Geist ist dieser Geist. Vers 14, so viele von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr empfingt nicht einen Geist der Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also die Kindschaft wird bezeugt durch diesen Geist, entsteht die Heilsgewissheit und die Gewissheit der Gotteskindschaft. Durch diesen Geist beten wir, rufen wir zu Gott, Vater. Dieser Geist ist es aber auch, der die Gläubigen leitet, sagt der Vers 14. So viele von Gottes Geist geleitet werden. Das heißt, er übernimmt jetzt die Führung. Und auch was das Beten betrifft. Wir beten im Geist, habe ich gestern schon gesagt. Das heißt, er will auch hier im Gebet, er will die Führung übernehmen. Er übernimmt auch die Führung. Er drängt uns auch zum Beten hin. Er legt uns Gebetsanliegen auf, gibt uns eine Last des Gebetes und er motiviert uns zum Beten und er lehrt uns über die Heilige Schrift, wie wir beten und was wir beten. Manchmal hätten wir ganz konkrete Stimmen vom Himmel gehört, manchmal wissen wir nicht genau, wie wir beten sollen. Aber da müssen wir dann, manche Sachen wissen wir nicht, weil wir nicht allwissend sind, dann können wir nur sagen, Herr, wir wissen nicht, wie wir da beten sollen in dieser und jener Situation, aber hilf uns weiter. Zeig uns, wie sollen wir beten? Es gibt ja solche Situationen, wo man nicht weiß, wie man beten soll. Eine Schwester hat Krebs. Sollen wir weiter um Heilung beten oder sollen wir beten, dass sie bald sterben kann? Herr, wie sollen wir beten? Und auch da kann der Herr führen. Ich wollte nur zeigen, das Gebetsleben Jesu Christi ist ein Muster für das Gebetsleben des Gläubigen. Und er hat es in allem in vollkommener Weise getan. Wir sind nicht vollkommen und wir leben oft nach dem Fleische oder nach fleischlichen Gedanken, aber wir lernen es mehr und mehr. Und der Heilige Geist hat das Anliegen, uns das zu lehren, dass wir im Geist beten und in Einklang mit dem Geist Christi beten. Und das ist eine Schule. Und wir lernen nur beten durch Beten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig. Ich bin ein bisschen vom Thema. Ja, ich bin schon noch beim Thema, aber ich möchte jetzt zurückkommen zu dem Gebetsleben Jesu Christi. In Johannes 14, Vers 24 wiederholt der Herr Jesus, was er gesagt hat zu den Juden. Das sagt er auch zu den Jüngern. Johannes 14, 24. Das Wort, das ihr hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich schickte. Hat er mehrmals schon gesagt. Er redet nur das, was er von Gott hört, und deshalb ist das Wort, das er redet, ist das Wort des Vaters. Vers 28, ich sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, hättet ihr euch gefreut, dass ich sagte, ich gehe hin zum Vater, weil mein Vater größer ist als ich. Wer spricht hier? Ein Mensch oder ein Gott? Ein Mensch, oder? Ein Gott würde nie sagen, der Vater ist größer als mich. Das ist ja, da reiten die Zeugen Jehovas auf diesem Vers, weil sie missverstehen. Ja? Sie missverstehen uns. Sie meinen, wir würden sagen, Gott ist größer als Gott. Gott ist aber nicht größer als Gott. Gott ist immer Gott. Das wäre ein Widerspruch. Ja? Aber hier spricht ein Mensch. Ein vollkommener Mensch, der geht zum Vater und von dort her wird er ganz anders wirken. Ihr solltet euch freuen, dass ich dorthin gehe, denn jetzt geht es erst richtig los, sagt er. Vers 15, Kapitel 15, so wie mich der Vater, Vers 9, so wie mich der Vater liebte, liebte auch ich euch. Jetzt kommt er zu den Jüngern zurück. Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, weil der Knecht nicht weiß, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich bei meinem Vater hörte, euch kundgetan habe. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern alles, was er beim Vater gehört hat. Interessant. Der Mensch, vollkommene Mensch, Jesus Christus, hört beim Vater und er gibt es seinen Jüngern weiter. Und er zeigt, schau, ihr seid meine Freunde, ich habe keine Geheimnisse, ich gebe euch das weiter. Diese Beziehung ist eine ganz innige Beziehung, die ich zu euch habe. Johannes 17. Hier, das Johannes 17 möchte ich, wenn wir Zeit haben, je nachdem, möchte ich Johannes 17 noch ein bisschen später ein bisschen mehr ansehen, aber ein paar Verse möchte ich dennoch hier schon anmelden. Vers 1, dieses redete Jesus, erhob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater. Vers 7, dann spricht er mit dem Vater über die Jünger und sagt, sie sind zur Kenntnis gekommen, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir her ist. Im Griechischen, alles, was immer du mir gegeben hast, ist von dir her. Die Jünger haben erkannt, dieser vollkommene Mensch Jesus Christus, alles, was Gott ihm gegeben hat, das haben sie erkannt, das kommt wirklich von Gott, das ist nicht von irgendwoher. Er lebt in völliger Abhängigkeit und bekommt alles von Gott. Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das haben wir mehrmals schon gehört. Absolute Abhängigkeit. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Das ist übrigens unsere Aufgabe auch, dass wir die Worte, die Gott uns gegeben hat, in der Schrift, dass wir die den Menschen weitergeben. Vers 9. Nicht für die Welt bitte ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind, weil sie dir gehören. Er betrachtet also die Jünger als Eigentum Gottes, nicht als sein Eigentum. Er betrachtet alles als Geschenk von Gott, sogar die Anhänger sind Geschenk, die gehören Gott. Vers 10. Das Meine ist alles dein und das Deine ist mein. Hier ist eine absolute Verbindung zwischen dem Gottmenschen Jesus und dem Vater. Das Einige, alles von Jesus gehört dem Vater und das alles des Vaters gehört dem Sohn. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben, noch einmal, wiederholt. Vers 21, dass sie alle eins seien, dafür betet er, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also diese Harmonie, die zwischen dem Vater und dem Menschensohn besteht, die sollte jetzt auch untereinander, unter den Jüngern sein. Er betet dafür, dass sie in uns eins seien. Vers 24, Vater, die du mir gegeben hast, also die Jünger, die er als Geschenk Gottes betrachtet, die du mir gegeben hast, ich will, dass sie auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Hier zeigt Jesus den Wunsch und auch die Zukunft der Jünger. Sie werden dort bei ihm sein. Die Verbindung wird dann absolut vollkommen sein zwischen den Jüngern und dem Herrn Jesus. Aber sie sollen jetzt schon lernen, diese Verbindung zu halten. Vers 25. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht gekannt. Aber ich kannte dich und kenne dich. Ja, ich kannte dich, ich habe dich kennengelernt und kenne dich. Hier ist eigentlich ein Vergangenheitswort, aber man kann es dann, das geht bis in die Gegenwart. Ich kannte dich und kenne dich, müsste man übersetzen. Und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich gesandt hast. Und ich tat ihnen deinen Namen kund. Der Herr Jesus Christus hat durch sein Wesen und durch seine Lehre ihnen das Wesen des Vaters kundgetan. Und das wird er auch weiterhin tun. Und ich werde ihn kundtun. Vom Himmel her tut der Herr Jesus dasselbe weiter, was er vorher getan hat. Damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir können jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, aber ich wollte nur eines zeigen. Diese absolute Beziehung des Sohnes, des Menschensohnes, Jesus Christus, des vollkommenen Menschen, Jesus Christus, zum Vater. Nur im Johannesevangelium jetzt einmal. Interessant ist, dass im Johannesevangelium wenig solche Verse, es gibt nur einen Vers, der zeigt, wie er gebetet hat, wie er sich zurückgezogen hat. Das ist Johannes 6, Vers 15. Da heißt, er zog sich zurück auf den Berg. Sonst nie. Was Lukas so oft betont, was die anderen, was man bei den Evangelisten öfter sehen werden, bei Johannes kommt nur diese eine Stelle. Und dieses öffentliche Gebet hier in Johannes 17. Aber ansonsten nichts. Nicht mal Gethsemane. Nicht einmal sein Zurückziehen in Gethsemane wird berichtet in Johannes. Weil Johannes betont die Beziehung zwischen dem Sohn zum Vater. Das ist ein ganz großes Anliegen. Deshalb ist hier das Johannesevangelium so eine Fülle, so eine große Quelle in dieser Hinsicht für uns. Sind jetzt zu diesem Punkt, also seine völlige Abhängigkeit, sind da jetzt noch irgendwelche Fragen oder Gedanken da? Ja, wir machen auch gleich Schluss, also passt nichts. Bist du einverstanden mit Johannes 14, Vers 12?
Ja.
Du hattest die Frage, du sagst, wie das ist da mit den größeren Werken.
Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, weil Jesus noch nicht verherrlicht hat.
Ja.
Das sieht deshalb, Jesus war immer beschränkt seinen Taten, weil die Menschen nicht wirklich erkannt haben, dass er gekommen ist und weil man auch nicht verkündigen konnte, dass er auch verstanden ist und so weiter. Und dass er, wenn Petrus eben die größeren Werke tun konnte, weil er sagen konnte, dass er auch verstanden ist und das erlebt und dass er die Welt kommt und so.
Ja, genau. Weil der Heilige Geist ja das Heil anwendet, das Jesus erwirkt hat am Kreuz. Und das war vor dem Kreuz noch nicht da. Jetzt hat er am Kreuz das Werk vollbracht. Aber selbst am Kreuz, nachdem er das Werk am Kreuz vollbracht hat, das ist immer noch nicht fertig. Warum? Weil der Heilige Geist noch nicht gekommen ist. Erst der Heilige Geist kann das anwenden auf die einzelnen Menschen. Ohne den Heiligen Geist kein Heil in dem Sinne. Bitte.
Ich habe noch eine Frage. Wie ist das mit der Wiedergeburt? Wie war das mit dem alttestamentlichen oder mit den Jüngern? Weil in gewisser Weise hatten sie auch das Heil gehabt. Und obwohl es noch nicht in Anwendung war, und sie hatten ja auch die Wirkung des Heiligen Geistes auch schon gehabt, obwohl
er nicht da war.
Also, das ist ja vielleicht.
Also die
ja. Sagen
wir so, nur durch den Geist und mit Hilfe des Geistes kann man so beten. Vielleicht so.
Das geht ja nicht.
Ja.
David muss ja auch irgendwie neu werden oder anders werden, weil er der gleiche Mensch war wie wir.
Ja. Die Frage ist also, wie. War das im Alten Testament? War die Wiedergeburt im Alten Testament schon da? Und wie war das mit dem Geist? Der Geist war ja nicht da in dem Sinne, wie er nach Pfingsten da war, aber es gab ja doch schon Leute, die voll des Geistes waren oder die erfüllt wurden mit dem Geist. Also, und wie ist das mit der Wiedergeburt überhaupt? Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass die Menschen im Alten Testament wiedergeboren waren. Also da fehlt jeglicher Hinweis. Aber die Bibel lehrt sehr wohl, dass die Menschen im Alten Testament Sündenvergebung hatten, zum Beispiel Abraham, beziehungsweise Abraham hatte Rechtfertigung durch Glauben, 1. Mose 15, David hatte Sündenvergebung, glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und dem die Sünden vergeben sind, bedeckt sind eigentlich, steht dort im Hebräischen. Es gab also Sündenvergebung im Blick, es gab Sündenvergebung, aber wieso? Wie gab es denn Sündenvergebung? Wie war das möglich, wenn das Opfer noch gar nicht gestellt wurde, das Opfer Jesu am Kreuz? Wie konnte Gott vergeben? Nur im prophetischen Sinne. Es geht gar nicht anders. Gott kann die Schuld dieser Menschen nur im prophetischen Sinne, im Blick auf den zukommenden Christus, prophetisch ihnen sozusagen Sündenvergebung zusprechen, aber eigentlich wirklich die Schuld hinweggenommen, die wird erst in Zukunft, wenn der Herr Jesus stirbt am Kreuz. Das heißt, die Sündenvergebung und damit verbunden die Rechtfertigung geschieht nur prophetisch im Blick auf das noch stattfindende Werk Jesu Christi. Und das lesen wir ja auch im Hebräerbrief, in Kapitel 9, ich denke es ist Vers 15, dass Jesus Christus Mittler eines neuen Bundes ist, auf das, nachdem ein Tod geschehen war zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, diejenigen, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen möchten. Das heißt, deshalb ist er gestorben. Deshalb hat er sein Leben als Opfer dargebracht, damit jetzt diejenigen, die unter dem ersten Bund waren, das ewige Erbe bekommen können. Was ist denn das ewige Erbe, das ihnen verheißen war? Das Heil. Das tatsächliche ewige Heil. Das heißt, die können nur das ewige Erbe erst nachträglich in Empfang nehmen, obwohl sie schon gestorben sind, sozusagen. Das heißt, die werden nicht ohne uns vollendet. Die müssen warten, sozusagen, bis auch wir nachgekommen sind und dann gibt es eine ganz große Vollendung. Aber das Entscheidende ist das Werk von Golgatha, das Jesus Christus vollbracht hat. Wir haben also Menschen bekommen Vergebung, sehr wohl, schon damals. David hat wirklich Vergebung bekommen. Die Schuld wurde ihm nicht mehr zugerechnet. Aber die Schuld, die Strafe für diese Schuld, die lag immer noch da. Denn die Tieropfer, die Stieropfer und die Lammopfer und Ziegenopfer, die konnten die Schuld nicht wegnehmen. Folgedessen lag die Schuld noch da. Und jedes Jahr wurde man erinnert, jedes Jahr erinnert an die Schuld, die immer noch da ist. Jedes Mal, wenn der hohe Priester reinbringt und stellvertretend alle Sünden und alle Blutopfer einmal im Jahr ins Allerheiligste bringt, jedes Mal war nur ein Erinnern an die Sünden. Und erst durch Jesus Christus ist das weggenommen worden. Das heißt, es war, die Menschen konnten nur prophetisch Vergebung haben und Rechtfertigung haben, aber in dem Sinn, dass sie wiedergeboren waren, kann man nicht sagen, denn die Wiedergeburt selber, das ist eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das ist die Wiedergeburt. Das kann man erst haben, wenn man in Christus ist. Und in Christus konnte man nicht sein im Alten Testament. Sauls Herz. Saul, oder? Sauls Herz wurde verwandelt. Aber nicht in den Sinne einer Wiedergeburt. Es wurde was anderes. In seinem Inneren, das Herz ist ja das Innere des Menschen, er wurde verwandelt, geschah eine Veränderung in seinem Herzen, keine Frage. Aber er wurde nicht wiedergeboren. In dem Sinne, wie wir wiedergeboren werden, wir bekommen ja die Natur Christi. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind das erste Stück der neuen Schöpfung in Christus. Das geschieht durch den Geist. Das war aber nicht bei Saul der Fall. Das ist eine einfach wird gezeigt, sein Herz wurde anders. In dem Sinn neu, aber nicht wiedergeboren. Kann ja gar nicht sein, denn die Wiedergeburt kann nur da stattfinden, wo Menschen in Christus versetzt werden. Bei David, und bei anderen, kurze Zeit war auch auf Saul der Heilige Geist, kurze Zeit kam der Heilige Geist auf Saul, gerade nachher, aber hat ihn wieder verlassen. Bei David, der wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Geist kam auf David, aber David betet: Herr, bitte nimm den nicht weg jetzt, den Heiligen Geist. Er muss Angst haben, dass der Heilige Geist wieder weggenommen wird. Die Ausrüstung mit dem Geist war da, konnte aber jederzeit wieder weggenommen werden. Und das war bei den Propheten so, das war bei den Priestern. Priester wurden ja auch gesalbt und ausgerüstet gewissermaßen. Aber das war alles was Zeitweiliges. Im Neuen Testament kommt der Heilige Geist so, dass er dann bleibt. Und die Salbung des Geistes ist eine Ausrüstung des Geistes, die bleibt. Das heißt, wenn ein Mensch heute wiedergeboren wird, wird er mit dem Geist ausgerüstet. Und diese Salbung, diese Geistausrüstung, die bleibt, bis er stirbt. Oder bis er, ja, gut, das gäbe noch die Möglichkeit des Abfalls, das ist klar. Wenn jemand sich jetzt von Christus abwenden würde, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich ist das etwas Bleibendes. Und das war in dem Sinne nicht im Alten Testament da, deshalb können wir nicht sagen, die waren wiedergeboren. Das geht zu weit. Sie hatten nicht das Leben. Das Leben Jesu Christi, das neue Leben, das hatten sie nicht in sich. Auch Abraham nicht. Als er gestorben war, gut, dann ging er in die Ewigkeit. Das war was anderes. Jetzt lebt er, da lebt er für Gott. In dem Sinn ist er dort, hat dort in einem gewissen Sinn Leben bekommen, aber das war erst, als er gestorben war. Bei David ist es auch so, obwohl David war so, ist ein ganz besonderer Fall, weil David war, soweit wir wissen, die ganze Zeit seines Lebens war der Geist Gottes da, mit ihm und auf ihm. Das war fast wie ein neutestamentlicher Gläubiger. Deshalb können wir uns mit David so gut identifizieren. Aber David musste trotzdem beten: Herr, nimm den Geist nicht weg von mir. David war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber in dem Sinn, dass man sagt, er sei wiedergeboren, es ist zu viel. Er wollte wohnen im Haus des Herrn. Sein höchster Wunsch war, da an der Schwelle des Hauses zu wohnen und in der Nähe Gottes zu sein. Aber da musste dort hingehen, ins Haus des Herrn. Der Gläubige heute nicht. Wir brauchen nicht Sehnsucht haben nach irgendeinem Tempel in Jerusalem. Weil jetzt sind wir selber durch den Geist der Tempel und der Heilige Geist wohnt in unserem Körper als Tempel. Also das geht zu weit. Und Jakob sagt, ich warte auf dein Heil. Ich warte auf dieses Heil, das du uns versprochen hast. Heil in dem Sinne, das Heil hatten sie nur prophetisch in Form von Vergebung und Rechtfertigung, aber nicht in dem Sinn, wie wir es haben, in Form von ewigem Leben, neuem Leben Christi, und dass wir in Christus versetzt sind. Das ist ein großer Unterschied. Und deshalb kann man nicht sagen, die Jünger vor Pfingsten waren schon wiedergeboren. Die Pfingstler sagen das ja. Die Pfingstler sagen, die Jünger vor Christus waren wiedergeboren und zu Pfingsten haben sie die zweite Stufe erlangt, die Geistestaufe. Aber das ist eine nicht richtige Lehre, weil sie, Petrus war nicht wiedergeboren. Bis zu dem Tag von Pfingsten. Er hatte Sündenvergebung, prophetisch. Oder? Er war rein. Ihr seid alle rein, außer einem. Sie haben Vergebung bekommen, aber prophetisch, wie im Alten Testament. Denn Jesus war noch nicht gestorben für sie. Aber er hat ihnen schon zugesprochen, er hat ihre Schuld gleichsam übernommen. Aber sie war noch nicht am Kreuz bezahlt. Bitte. Er sagt, ihr müsstet von neuem geboren werden. Ihr müsst, ihr Juden. Und er weist hin auf, Nikodemus wusste von Hesekiel 36 Bescheid. Nikodemus war ein Theologe, wusste genau, dass wenn der Messias kommt, dann kommt auch der Geist. Das war auch aus Jesaja klar. Wenn der Messias kommt, kommt auch der Geist. Jesaja, wo ist das Jesaja? In den 43 oder? Bitte? Ja, das wollte ich ihm. Danke. Auch Nikodemus wurde hingewiesen auf das, was noch kommen soll, nämlich das Kreuz. Das zeigt sich an dem Beispiel mit der Schlange. Das wollte ich auch jetzt noch zeigen. Der Herr Jesus sagt zu dem Nikodemus, ihr Juden, ihr müsst von neuem geboren werden. Und dazu braucht es den Messias und den Geist. Und das wussten die Juden. Der Messias muss kommen, und wenn der Messias kommt, dann kommt auch der Geist. Und damit wollte Jesus darauf hinweisen, dass das Heil in Jesus war, in Jesus Christus ist. Aber es brauchte noch Zeit, denn der Messias war noch nicht gekreuzigt und der Geist war noch nicht ausgegossen. Und er war deshalb noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7. Das heißt, auch Nikodemus, wenn er in dem Moment gläubig geworden wäre, wäre er nicht wiedergeboren worden, aber er hätte dann, in dem Moment, er wäre gläubig gewesen wie all die anderen Apostel und hätte dann in dem Moment, wo der Geist kam, dann hätte er auch den Geist bekommen. Aber der Herr Jesus hat also ihn hingewiesen auf Hesekiel 36, auf die Erfüllungszeit. Wenn der Messias kommt, dann kommt für Israel das Heil. Und genau das war das Thema, das wollte er dem Nikodemus klar machen. Und dann gibt es die wirkliche Reinigung. Und dann wird Gott aus ihnen neue Menschen machen, die nach seinem Sinn leben. Der Geist wird dann in ihnen wohnen. Gott wird ihnen das harte Herz wegnehmen, ein weiches Herz geben. Und er wird durch seinen Geist in sie hineinkommen. Und das steht in Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels. Das war für den Nikodemus klar. Das ist die Zukunft, die messianische Zukunft. Und Jesus wollte ihm zeigen, die hat jetzt begonnen. Oder die ist jetzt am Beginnen. Ich bin gekommen als Messias und jetzt kommt das Heil. Ich bringe das Heil. Damit war die Wiedergeburt der Jünger am Pfingstfest. Richtig. Da wurden sie in Christus versetzt. Da kam der Geist in sie hinein. Und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Vorher waren sie in dem Sinne nicht sein Eigentum. Sie hatten Christus als Mensch bei sich, aber nicht den Geist Christi in sich. Vorher. Wenn du umkehrst, stärke deine Brüder. Ja, gut, wobei, ja, die Bekehrung der Jünger, die geschah tatsächlich vorher. Ich meine, Petrus musste sich nochmal umkehren von seiner Sünde natürlich, von seiner, er hat ja sehr viel, sehr groß von sich selbst gedacht und er ist dann gefallen und er musste wieder umkehren. Das hat er auch gleich getan. Die Bekehrung war vor Pfingsten, auch bei Petrus, die Bekehrung vor Pfingsten, aber die Wiedergeburt geschah an Pfingsten. Und manche lehren heute, manche irgendwelche Lehrer lernen heute Bekehrung und Wiedergeburt sei getrennt, weil die Jünger auch zuerst bekehrt waren und dann erst wiedergeboren. Nur missachten sie die Heilsgeschichte Gottes. Seit Pfingsten ist eine neue Heilsgeschichte. Seit Pfingsten ist ja der Heilige Geist da und dann kann man nicht mehr seit Pfingsten zeitlich die Bekehrung trennen von der Wiedergeburt. Das heißt, die Bekehrung ist das, was der Mensch tut, die Wiedergeburt ist das, was Gott tut. Und das ist nicht mehr zeitlich getrennt seit Pfingsten. Vorher war das getrennt, klar. Die haben den Heiligen Geist nicht bekommen, aber sie haben sich bekehrt, die Jünger. Aber nachher, seit Pfingsten, heißt es, ihr habt den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Epheser 1, Vers 13. Bitte.
Was bedeutet das, dass Jesus im Johannes Evangelium sagt, empfangt Heiligen Geist? Also hat er ihm da den Heiligen Geist gegeben oder erst am Pfingsten?
Naja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, rein theoretisch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat er es in dem Sinne gemeint, dass sie durch den Geist gestärkt werden sollten. Empfanget Heiligen Geist, also ohne Artikel. Empfanget etwas von dem Heiligen Geist. So im alttestamentlichen Sinne eine Stärkung. Oder er hat hier prophetisch gesprochen und im Blick auf Pfingsten geredet. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Denn sie haben ja nicht das Pfingsten vorher erlebt. Also sie haben ja nicht an dem Tag, wo er gesagt hat, empfange den Heiligen Geist, haben sie kein Pfingsten erlebt. Also das heißt, da kam nicht die Innewohnung des Geistes. Die Innewohnung des Geistes kam erst dann zu Pfingsten. Folgedessen, was hat er also gemeint? Ich vermute von diesen zwei Möglichkeiten, wo ich jetzt gesagt habe, vermute ich die zweite, dass er das im Blick auf Pfingsten gesprochen hat, empfange den Heiligen Geist. Und wenn ihr dann die Sünden vergeben, dann sind sie vergeben. Er spricht ja dann schon von ihrem Dienst, den sie in Zukunft haben sollen. Es war also, wir lesen ja auch nichts, dass nachdem er das gesagt hätte, dass irgendwas Besonderes passiert wäre. Der hat das gesagt, ja und jetzt? Nichts war. Sie haben gewartet in Jerusalem. Er sagt, sie sollen in Jerusalem warten, bis dass sie angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Und das war dann. Übrigens, Thomas war nicht dabei an dem Abend. Das wäre unfair gewesen. Die Zehn, die bekommen was und der Thomas bekommt es nicht.
Bitte. Also meine Frage, bei den Jüngern war es ja ganz besonders mit der Kraft verbunden.
Ja.
Wie kann es dann, ist es dann auch immer so, dass wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dass er dann diese Kraft, diese Sehen des Heiligen Geistes, bekommt?
Nein. Die Begleiterscheinungen sind ja auch in der Apostelgeschichte verschieden. Nicht nur, wir haben ja nicht nur solche kraftvolle Begleiterscheinungen, wir haben sie an manchen Stellen, das stimmt. Zu Pfingsten war eine besondere Erscheinung bei den ersten Samariter-Christen, aber da war das wichtig. Es war ja wichtig für die Samariter, dass sie wissen, dass das Heil von den Juden kommt. Das ist nicht gleich, da mussten ja extra die jüdischen Apostel Johannes und Petrus mussten geholt werden. Die haben dann gebetet und als sie gebetet haben, dann kam der Heilige Geist auf diese Bekehrten dort in Samarien. Da hat Gott also bewusst ein Zeichen setzen müssen, weil die Samariten hätten keinen Grund gehabt, auf die Apostel zu hören. Wenn die Samariter den Heiligen Geist durch Philippus bekommen, ohne Apostel, dann hätten die Samariter sagen können, ihr Juden, ihr interessiert uns sowieso nicht. Wir sind Samariter. Wir brauchen keine Apostel. Wir brauchen keine Lehrautorität und so weiter. Aber jetzt war es so, der Heilige Geist kam nicht. Bis die Leiter der Gemeinde, in dem Fall waren das hier die zwei Säulen, Johannes und Petrus, bis die kamen, die haben dann gebetet. Und dann war das für die Samariterchristen auch klar, aha, hier ist die Leitung, hier ist die Linie. Das Heil kommt von den Juden. Das war für Samariter wichtig. Das Heil kommt von den Juden, hat der Jesus ihnen auch gesagt, in Johannes 4. Also von daher war es wichtig, dort eine besondere Begleiterscheinung. Und dann in Apostelgeschichte 10 bei Cornelius hat man etwas gemerkt, da war es aber auch wichtig, das waren die ersten Heiden. Da haben wir etwas auch gemerkt, als sie den Geist empfingen, haben die in anderen Sprachen geredet. Und in Apostelgeschichte 19, da war es aber auch wichtig, die kraftvolle Begleiterscheinung, da war es nämlich so, das war das gleiche Problem wie mit den Samaritern. Da waren Johannes-Jünger. Und die Johannes-Jünger, Paulus hat sie gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Und sie sagen, nein, kennen wir nicht, wissen wir nicht. Und dann sagt er, der Heilige Geist, der ist gekommen. Und sie müssen an den Herrn Jesus glauben, Und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Dann haben sie geglaubt und dann bekamen sie ja auch noch nicht. Dann hat er erst Paulus gebetet für sie und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Das heißt, auch da war ein... Und dann haben sie in anderen Sprachen geredet, also in fremden Sprachen. Das heißt, auch da war eine besondere Krafterscheinung da, weil auch da klar gemacht werden musste, dass auch die Johannesjünger sind keine eigene Gruppe, sind nicht eine getrennte Gruppe von der ganzen anderen Christenheit. Da wusste also, Gott hat hier, das wollte er so, da hat er gewartet und dann wurde gebetet und dann hat er gehandelt. Und dann war es auch klar. Aber ansonsten haben wir ja viele Bekehrungen, wo keine Kraft, solche mächtigen Begleiterscheinungen gewesen waren. Sie sehen aber, die vielen, die sich bekehrt haben, da stand nur, sie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Keine Rede vom Zungenreden.
Ich meine, die Kraft jetzt Zeugnis zu sein.
Ach so, Entschuldigung, da habe ich missverstanden. Die Kraft, Zeugen zu sein, die ist da.
Die ist ja erst an Pfingsten gegeben.
Die ist zu Pfingsten gegeben worden und seither da. Das schon.
Also die ist ja bei uns nicht immer gleich da, oder nicht immer sofort, oder
die Kraft, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben Kraft. Die Frage ist oft, dass wir den Herrn beleidigen oder hindern. Wir müssen sie auch nicht spüren, die Kraft. Der Herr verspricht uns seine Kraft. Die Kraft, Epheser 3, Vers 20. Die Kraft ist in jedem Christen wirksam. Epheser 3, Vers 20, seine überschwängliche Kraft, die in uns wirkt, die in uns da ist. Aber oft ist es so, dass wir den Geist betrüben. Oft ist es so, dass wir meinen, wir müssen die Kraft spüren. Wir müssen die Kraft nicht spüren. Wo steht das in der Bibel, dass man die Kraft spüren muss? Kraft ist Kraft, aber die wirkt sich irgendwie aus. Und manchmal staunen wir, wir verkündigen und es tut sich etwas. Der Herr wirkt etwas in Kraft und wir haben gar nichts gespürt. Wir brauchen auch nichts spüren. Aber wir sollen beten. Und wenn wir beten, dann kann der Herr viel mehr tun. Und wenn wir viel beten, wird der Herr viel mehr tun, als er tut, wenn wir nicht beten. Das ist das Thema, aber zu dem kommen wir ohnehin noch, zu dem Thema. Gut, dann müssen wir hier, wir haben überzogen. Möchte uns noch jemand zum Gebet, im Gebet leiten?